ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Und jetzt haben wir sie, alle 37 Künstlerinnen und Künstler, für den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Seit Montag ist alles sicher und festgezurrt, denn Montag endete die Deadline bei der EBU. Bis Montag mussten also alle Länder dort anliefern, was sie dieses Jahr beim ESC präsentieren wollen. Und das, was sie da abgeliefert haben, das hören wir uns heute mit euch gemeinsam an. Herzlich willkommen bei ESC Update, eurem ESC-Podcast in der ARD Audiothek. Und die Kopfhörer gerichtet und die Ohren gespitzt hat auch schon Thomas Mohr. Willkommen.
Hallo und schönen guten Tag. Ich habe tatsächlich in den vergangenen Tagen meine ESC-Playlist zusammengestellt und jetzt bin ich dabei, mir auch die ganzen Songs schön zu hören, die ich nach dem ersten Eindruck gar nicht so toll fand. Also ich bin schon mittendrin im Thema.
Same procedure as every year. Irgendwann liebt man alles.
Alles.
Wir haben ja schon ein paar Lieder besprochen. Wir werden auch heute nicht mit allen fertig werden. Wir werden auch in unserer Ausgabe in 2 Wochen noch nicht mit allen fertig sein, denn wir wollen uns ja auch ein bisschen Zeit lassen und das würdigen und besprechen, was beim ESC eingereicht wurde. Knapp 2 Monate können wir ja noch diskutieren, überlegen, vermuten, was könnte ankommen, was wird der Fan-Favorite-Fail, was wird der größte Partykracher im Euroclub. Und ich freue mich sehr, dass wir heute auch wieder 2 Freunde dieses Podcasts einladen konnten, mitzudiskutieren. Heute mit dabei Radioredakteur und Moderator Daniel Kähler von Cosmo und Fernsehkritiker Lukas Respondek von Fernsehserien.de. Und im Angebot haben wir die Titel aus, ich fühle mich wie so ein Marktschreier, aus Österreich, Schweden, hey, Finnland, Australien, San Marino, Island, den Niederlanden und Großbritannien. Und ein bisschen müssen wir auch noch über uns reden. Ganz schnell, Thomas, auf welchen dieser Songs freust du dich am meisten?
Aber wie ich eben schon gesagt habe, auf fast alle. In meinem Kopf läuft gerade im Hintergrund Europa in Dauerschleife. Das aber mehr oder weniger freiwillig. Ganz ernsthaft gefallen mir von den genannten Ländern die Songs aus Österreich, Schweden und Großbritannien am besten.
Ja, wie passend. Wir starten ja gleich mit Österreich. Aber vorher noch das Neueste von der EBU. Es gibt Änderungen beim Eurovision Song Contest. Und zwar Nummer 1, die Big 5-Länder, also auch Deutschland und auch der Gastgeber, treten von jetzt an auch live in den Semis auf. Vorher gab es nur einen Clip oder 3 Clips von den Ländern am Ende der Halbfinalshows, jetzt also Live-Auftritte in voller Länge. Die werden zwischen den anderen Acts eingestreut. Und Änderung Nummer 2, das Voting im Finale, wohlgemerkt nicht in den Halbfinals, im Finale, ist nun schon zu Showbeginn möglich, also wie 2010, 2011 zuletzt und eben nicht erst, wenn alle gesungen haben. Was glaubst du, was werden diese Änderungen bewirken?
Was sie bewirken sollen, ist ja klar, die sollen Ungerechtigkeiten ausgleichen. Ne? Also es liegt ja auf der Hand, die Big Five-Länder, die haben halt nur einen Auftritt im Finale und jetzt die so mitten in der Show zu platzieren, soll die Titel so ein bisschen bekannter spielen, finde ich nachvollziehbar. Ob das was bringt, müssen wir gucken. Das andere ist ja auch ganz klar, in der Startreihenfolge sind natürlich die Songs, die von Platz 1 bis 9 starten, sehr benachteiligt. Der ESC hat um 21.30 Uhr oder 45 Uhr erst die gesamte Zuschauerzahl eingesammelt und die haben oft dann tatsächlich die ersten 9 Songs verpasst und kennen die dann anschließend nur aus dem Schnelldurchlauf. Um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, soll eben sofort gewotet werden können, wobei man sich fragt, wer votet dann gleich nach dem ersten Titel? Ja. Man will doch erstmal alles gesehen haben. Aber also der Ansatz und das, was sie damit erreichen wollen, ist lobenswert, aber ob das erreicht wird, das kann man wie immer erst hinterher sehen.
Und was ich ja so spannend finde, ist, dass wir das 2010 und 2011 ja schon mal hatten und es dann eben wieder abgeschafft wurde, sicherlich auch aus Gründen. Nun kommt es also wieder. Apropos, es kommt wieder. Wir gehen jetzt mal zurück in eine Zeit, in der man ja ganz offenbar noch in amerikanischen Autowerkstätten wilde Rave-Partys gefeiert hat. Das erzählt uns zumindest das Musikvideo zu Österreichs ESC-Song We Will Rave von Kalin, den wir gleich für euch spielen. Und ja, man muss schon sagen, back to the 90s ist das alles. Nachher haben wir noch so einen 90er-Song aus Finnland. Thomas, ist das ein erfolgsversprechendes Motto für den ESC?
Also wir befinden uns ja generell in der Musik in einer Phase, in der es immerzu Anleihen aus der Vergangenheit gibt. Also The Weeknd und Dua Lipa sind ja sehr erfolgreich, damit die 80er Jahre im aktuellen Sound wieder aufleben zu lassen. Kalin hat sich also jetzt für die 90er Jahre entschieden. Ich hätte es toll gefunden, wenn wir beim ESC in den 90er Jahren solche Töne gehört hätten. Aber die 90er Jahre beim ESC waren ja sehr brav. Also mussten wir offenbar 30 Jahre lang warten, bis wir dann diesen Sound beim ESC hören. Aber warum nicht? Besser als gar nicht.
Lass uns über das Musikvideo sprechen. Das ist ja ganz offensichtlich in einer Kooperation mit Germany's Next Topmodel entstanden. Zum ersten Mal machen dieses Jahr auch Männermodels mit. Und einige von denen sieht man eben auch in dem Video. Was für ein guter PR-Gag, oder?
Also ich bin jetzt wirklich ein bisschen irritiert, aber ja, also ich habe tatsächlich die ersten beiden Folgen von Germany's Next Topmodel gesehen und die Jungs kamen mir bekannt vor. Ach, die sind von Topmodel. Ja, du, ich finde das toll. Ja, also das ist wirklich eine cleverere Methode, zusätzlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe das jetzt nicht gesehen, aber ganz bestimmt wird das Casting für das Video auch Bestandteil der Fernsehsendung werden. Dadurch ist Kalin und dieser österreichische Musiktitel im deutschen Fernsehen in einer jungen Zielgruppe präsent. Und das wird ja auch in der Schweiz geguckt, also im deutschsprachigen Raum hat sie da ein bisschen Aufmerksamkeit. Das gönne ich ihr, das ist eine clevere Idee. Ist natürlich ein Vorteil, wenn man tatsächlich so eine Direktnominierung macht, dann kann man sowas auch langfristiger planen. Aber grundsätzlich würde ich mir solche Promotion-Sachen auch für den deutschen Act wünschen.
Und für mich kommt jetzt bei Österreich noch dazu, ich glaube, mit keinem anderen ESC-Act überhaupt habe ich mich schon so ausführlich unterhalten wie mit Kalin tatsächlich, die eigentlich Marie-Sophie Kreisel heißt. Wir haben sie beide vergangenes Jahr schon mal getroffen beim ESC in Liverpool. Da gab es so ein Delegationsabendessen und da war sie auch dabei. Sie ist die Freundin von Marvin Dietmann, der ja aktuell zumindest immer eigentlich den deutschen Beitrag inszeniert und sie selbst arbeitet in seinem Team mit und kümmert sich auch sonst um Inszenierungen von diversen Ländern. 2023 zum Beispiel war sie für Armenien akkreditiert. Ich fand die Performance sah auch toll aus. Und Kalin und ich haben uns bestimmt 1-2 Stunden lang unterhalten über alles mögliche und sie war ja auch schon überall dabei. Sie war schon Lichtdubel von Eleni Furera 2018. Sie hat also diese Fuego-Choreo schon vor ihr in Lissabon getanzt. Sie ist hinter den Kulissen seit Jahren bei ESC und Junior ESC dabei und ich freue mich total für sie, dass sie jetzt auch mal selber ins Rampenlicht kommt. Und zuletzt habe ich sie beim deutschen Vorentscheid getroffen. Da war sie auch, habe ich sie übrigens auch gefragt, was ihr Künstlername bedeutet. Sie meinte Kalin, das ist ein Name, der ihr irgendwie als kleines Mädchen schon eingefallen sei und den sie immer schon so schön fand. Und deswegen nennt sie sich jetzt so. Und ich finde, man muss echt sagen, was für eine ESC-Biografie. Wir gehen davon aus, dass sie diesen Song auch gut auf die Bühne bringt, würde ich sagen.
Ja, was für eine Koinzidenz, ne? Also, dass ich Kalin kenne, habe ich tatsächlich erst begriffen, als ich sie ausführlich bei Merci Cherie, also bei dem österreichischen ESC-Podcast, gehört habe. Und dann fiel mir ein, Mensch, das ist doch die Frau, mit der Marcel und ich da so lange zusammensaßen und so interessant geredet haben. Du hast noch eine Stunde länger mit ihr geredet, aber tolle Frau, sehr professionell, sie kennt das Business und den ESC. Und ganz klar, Kalin will auf der ESC-Bühne glänzen, weil das war ja in den letzten Jahren den Job, andere glänzen zu lassen und daher wird sie sich einen nahezu perfekten Auftritt choreografieren, da bin ich mir sicher. Und endlich wird es mal aus einem deutschsprachigen Land, denke ich, eine Dance-Performance geben. Sehr cool.
Ja, zuletzt bei Luca Henny, würde ich sagen, oder? Dance-Performance aus dem deutschsprachigen Raum,
stimmt,
das auch schon,
ja. Ja, das
aber auch schon 5 Jahre her.
Ja, aber auch toll.
Dann holt jetzt eure Party-Outfits aus dem Schrank, es wird geraved. Hier ist Kalin.
Das ESC-Update bei NDR Blue. We run, we run, we run.
Ramdi-dam-dam, das war Österreichs Beitrag für den ESC. Und ich gebe zu, da und auch bei anderen Songs ertappe ich mich ganz oft bei einem Gedanken, Mensch, da hätte ich jetzt gerne unser Reaction-Video zu gesehen. Aber das werde ich nicht, denn es gibt in diesem Jahr keine ESC-Songchecks, die ja das Team von Eurovision.de seit 2011 produziert hat. Es gibt auch keine Reaction-Videos, die besonders auf YouTube ganz gut geklickt wurden. Und es gibt auch kein Alles Eurovision. Ihr habt es vielleicht gemerkt, vor dem Vorentscheid, da gab es auch keine Show von uns. Das ist ja die Sendung, die wir im Vorjahr gestartet haben und die auch nicht ESC-Fans abholen und zu diesem wunderschönen Wettbewerb bringen sollte. Das wird nicht passieren. Der NDR hat die Produktion dieser Formate ausgesetzt, dass es so kommt. Wusste ich seit November, aber jetzt konnten wir es dann eben auch mal sagen und ich habe ja an all diesen Formaten auch mitgearbeitet und möchte mich und unsere Shows auch nicht so wichtig nehmen, aber mir tut es ehrlicherweise schon auch sehr weh, dass es unsere ganzen Produktionen dieses Jahr nicht gibt und ich glaube fast bei dir wird es ähnlich sein.
Ja, ich war ja letztes Jahr komplett involviert, ich habe ja zu 100% für alles Eurovision gearbeitet, aber das war zeitlich begrenzt, das war ja nur ein Projekt. Bei den Songchecks war ich von Anfang an dabei, von der ersten Sendung von vor 10 Jahren. Natürlich finde ich das schade, dass es das nicht mehr gibt. Die Reaktionen bei Social Media sind ja sehr, sehr vielsagend und verheerend. Ich weiß gar nicht, was man da noch großartig zu sagen soll. Die deutsche Delegation hatte andere Prioritäten. Die hat dieses Mediatheksformat Ich will zum ESC gemacht und das hat eben das Geld so aufgefressen, dass andere Möglichkeiten nicht verschwunden sind. In der Bewertung des Erfolgs über dieser Strategie besteht zwischen der Delegation und mir ein Dissens, aber auch zwischen der Delegation und vielen Fans.
Ja, ich finde, also es gibt ja als Grund, sage ich mal, so ein Statement aus der Leitung der ESC-Redaktion, so einen genauen Grund habe ich ehrlicherweise bis jetzt noch nicht gehört, warum es die Songchecks nicht gibt, aber in diesem Statement heißt es zum Beispiel öfter mal was Neues. Und daraus lese ich, dass ja wirklich so eine Art programmliches Abwechslungsbedürfnis dahinter stecken könnte. Ich habe mich ehrlicherweise auch gewundert, dass in diesem Statement sogar auf dieses Mediatheks-Casting Ich will zum ESC eingegangen wurde. Aber ja gut, das gab es jetzt halt im Januar und ja, du hast es gesagt, also es gab so viele Kommentare, nicht nur bei uns auf den Postings bei Social Media, auch bei den Kollegen von ESC Kompakt. Das waren weit über 1000, die da kommentiert haben oder zumindest 1000 Kommentare, über 1000, die es dazu gab. Und ich weiß ja auch, dass es Fans gibt, die da wirklich total involviert waren und die Tage und Wochen runtergezählt haben, bis endlich die Songchecks angefangen haben, dass sich dann endlich mal jemand ja diesem Hobby professionell, aber eben auch ausführlich und liebevoll annimmt und sich nicht darüber lustig macht, sondern das selber alles auch ernst nimmt und feiert. Und ich weiß das, weil ich ja selber so einer war. Ich weiß noch, wie ich irgendwie 2016 im Master in Mainz noch saß und auch da in meinem kleinen Zimmer im Studentenwohnheim noch darauf gewartet habe, dass eigentlich die Songchecks anfangen und dass ich dann irgendwann später selber für diese Sendung mitarbeiten konnte, ist natürlich unfassbar glücklicher Schicksalszufall gewesen, dass ich das jetzt nicht verhindern konnte, dass diese Sendungen nicht mehr gemacht werden oder zumindest dieses Jahr nicht gemacht werden. Das ist sehr, sehr schade. Ich hoffe sehr, dass nach allem, was da jetzt an Reaktionen kam, dass es da ein Umdenken geben wird und dass wir nächstes Jahr wieder deutlich mehr machen können. Das ist halt so schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt und das haben ja auch viele Fans, die dem NDR sonst nicht so gewogen sind, immer als Begründung genommen, trotzdem noch den Sender zu verteidigen, auch wenn es rund um den ESC immer mal Entscheidungen gab, die man nicht so nachvollziehen konnte. Und deswegen ist das auch so schade, dass es jetzt die Songchecks eben nicht gibt.
Ja, der Hintergrund, darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, als die Sendung Ich will zum ESC kam. Der Hintergrund ist sicherlich, dass die Fernsehleute sagen, okay, wir wollen das Geld lieber so investieren, dass wir die Quote vom Vorentscheid stärken und dass wir den deutschen Act stärken. Natürlich kann man fragen, bringen die Songchecks Quote Ja, mehr oder weniger nicht, aber im professionellen Bereich spricht man auch über sowas wie Markenpflege, ja. Und dafür, ja, die Begeisterung für den ESC aufrechtzuerhalten, ja, und die Leidenschaft, dafür waren die Songchecks natürlich perfekt, weil das die ganze Fanbase in das Thema eingeführt hat. Ja, und das fällt jetzt leider weg.
Ja, ich glaube ja, dass man wirklich, wenn man Leute zum ESC holen möchte oder auch zu irgendwelchen anderen Punkten, dann kann man das nicht machen, indem man sich selber ultra mainstreamig macht, sondern ich glaube, dann muss man wirklich auch zu seinem Nerdtum stehen und andere so begeistern. Ich finde, bei zum Beispiel bei der NFL hat man das ähnlich gemacht. Das war ja auch ein absolutes Nischenprodukt, bevor sich dann zum Beispiel ProSiebenSat.1 dem Ganzen richtig angenommen hat. Mittlerweile ist das ja auch ein Riesending. Songchecks und Fernsehen, das hat irgendwie nie so richtig zusammengepasst. Ich meine, zuletzt liefen wir auch um 2.55 Uhr bei One. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber was ich noch so schade finde, und dann schließen wir das Thema auch ab, ich finde, es fehlt so in den Vorprogrammen alles, was wir so im ESC-Kosmos im Fernsehen sehen, es fehlt einfach an Formaten, die den aktuellen ESC zeigen. Es gibt ganz viele Rückblicksendungen. Ich weiß, ich werde im Mai auf diversen Sendern wieder Gildo Horn sehen und Stefan Raab und Lena wahrscheinlich auch noch und Lordi, wenn sie ganz crazy sind. Aber so den aktuellen ESC, nicht mal im deutschen Vorentscheid gab es ja eine Matz zum aktuellen ESC. Das ist ein bisschen schade. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Erst einmal gibt es ja uns. ESC Update geht natürlich ganz normal weiter. Und während der ESC-Woche könnt ihr uns auch wieder täglich hören. Das machen wir übrigens schon zum dritten Mal so. Wir sind jetzt Establishment, Thomas. Das ist ganz wichtig.
Und ja, und unsere meistgehörten Folgen, muss man sagen.
Das stimmt.
Also wenn man mittendrin ist. Ne?
Ja, ja. Ja, das ist schon cool, so vor Ort dann täglich zu berichten, ist mega. Und wir haben im Team von Eurovision.de auch schon besprochen, was wir denn in Malmö machen werden. Denn wir werden in Malmö sein. Alina Stiegler und Konzi werden dabei sein. Wir werden Live-Shows machen. Das kann ich schon mal verraten. Ich bin mir sicher, dass das auch eine sehr schöne Zeit sein wird. Nur die Zeit dahin, die wird eben in diesem Jahr ein bisschen leerer mit allem, was so von uns kommt. Aber dann hat man auch mal mehr Zeit für anderes. Ich zum Beispiel fahre zur Pre-Party nach Amsterdam. Da waren sonst immer Songchecks. Jetzt kann ich da mal hin. Ist doch auch schön. So.
Sehr schön.
Thomas, bis später. Wir hören uns am Ende wieder. Dann sprechen wir über Olli Alexander aus Großbritannien. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um Markus und Martinus, die für Schweden, also für den ESC-Gastgeber, ins Rennen gehen. Übrigens mit Startplatz 1 im ESC-Finale. Das wurde auch schon ausgelost. Sie haben das Melodifestival gewonnen. Ich war beim Finale in Solna bei Stockholm wieder mit dabei im Publikum. Ich habe auch in Schweden sogar einige unserer Hörer getroffen. Das war natürlich auch immer sehr, sehr toll. Und Eindrücke aus Schweden gibt es gleich nach Unforgettable. She goes alive at night when her prey's asleep. Make your eyes go blind. Now you're in too deep. She gonna chew you up, leave you empty, hollow, then she spit you out. Anyway, I follow, she gonna hurt.
It's been months since I feel it inside of me. She's unforgettable.
Unforgettable, Markus und Martinus, natürlich direkt fürs Finale gesetzt als Beitrag des Gastgeberlandes Schweden. Und wir wollen drüber sprechen und natürlich machen wir das mit unserem Skandinavien-Experten von ESC Update, möchte ich sagen. Sein erstes Wort als kleines Kind war Kanelbülle. Hier ist von Radiosender Cosmo Daniel Kehler, willkommen.
Hallo Marcel, das kommentiere ich nicht weiter, bestimmt natürlich.
Ja, was ist eine Kanelbülle? Kurz für unsere Zuhörer, die noch nicht in Schweden waren.
So eine leckere Schnecke, die man essen kann mit Kardamom. Nee, das wäre die Kardamombülle selbstverständlich, die Zimtschnecke.
Lecker, lecker, lecker. Ich hoffe, du hast auch welche gegessen, als wir in Schweden waren. Ich muss jetzt so tun, als ob ich das nicht wissen würde, denn wir waren ja zusammen in Schweden.
Ich habe viel zu wenig davon gegessen. Aber
ja, stimmt, ja. Wir waren beim Melodiefestival. Wir waren beim schwedischen Vorentscheid in der Halle. Wir haben den Sieg von Markus und Martinus also am eigenen Leib gespürt, möchte ich sagen. Wir haben ihn live verfolgt. Ja, wie würdest du es beschreiben? Wir waren ja letztes Jahr schon da beim Melodiefestival. Wie würdest du diese Atmosphäre benennen da?
Es ist nicht nur diese eine Veranstaltung, es gibt eine Vorab-Party, es gibt eine Aftershow-Party etc. in Stockholm und daran sieht man eben, dass es für die, ich sag mal, die Mello-Ultras da eben ein dickes Rahmenprogramm gibt und die Show an sich, ja, war natürlich im Vergleich mit anderen ESC-Vorentscheiden echt ein dickes Brett, das SWT da gebohrt hat.
Ne? Aber Mello Ultras ist ein gutes Stichwort. Du saßt ja auch direkt neben einer, glaube ich, die dir, ja, du saßt ja neben einem netten schwedischen Ehepaar, das dir die ganze Zeit alles erklärt hat, was du schon wusstest.
Also so ist es ja nicht, dass ich schon alles wüsste, das stimmt ja nicht übers Mello, aber in der Tat, das war sehr schön und was ich gut fand, man sieht da auch wieder diese Breite des Publikums, ja, da ist eben das mittelalte schwedische Ehepaar, das sich das zum, wie ich erfahren habe, zum 10. Mal schon angeguckt hat. Da waren aber auch die jungen Kinder, die irgendwie in der Schule, wie ich erfahren habe, teilweise schon im Stundenplan stehen haben, wann sie irgendwie die Mellow-Songs gemeinsam hören und dann wahrscheinlich im Werkunterricht sich irgendwie so kleine Plakate bauen, wo dann irgendwie vorne Liamo draufsteht oder Markus und Martinus. Und ja, das war, fand ich sehr eindrücklich zu sehen, wie groß der Support einfach fürs Mellow ist. Einfach immer schön.
Markus und Martinus haben gewonnen vor diesen über 30.000 Zuschauern in diesem Fußballstadion, in dem der Vorentscheid stattgefunden hat, mit dem Song Unforgettable. Das sind zwei Zwillinge, logischerweise aus Norwegen, aus Elverum, da sind sie geboren worden und waren ja auch schon Kinderstars. Kannst du sagen, woher diese Berühmtheit von Markus und Martinus kam, beziehungsweise was haben die eigentlich mit Schweden zu tun?
Ja, das kam Schritt für Schritt, soweit ich das verfolgen konnte, dass sie dann am Ende jetzt beim Mello gewonnen haben sogar. Sie waren zum Beispiel auch bei The Masked Singer in Schweden, haben da, wenn ich das richtig im Kopf habe, sogar gewonnen. Also sind da wirklich sehr beliebt gewesen auch und haben dann immer wieder auch kleinere Shows, kleinere Auftritte gemacht, waren europaweit auch teilweise bei anderen Bands im Vorprogramm, auch bei großen Artists unterwegs und haben es dann eben geschafft, letztes Jahr im Mello, korrigiere mich, wenn ich das Falsches sage, den zweiten Platz, glaube ich, zu holen. Ne?
Ja, genau, den zweiten Platz.
Sie haben nur gegen Lorraine am Ende verloren.
Und sie waren letztes Jahr im ZDF-Fernsehgarten, auch zu Gast.
Siehst du, da baut sich einfach eine Weltkarriere auf. So, das ist klar, dass dann letztlich da der Mello-Sieg in diesem Jahr sowas wie vorprogrammiert war.
Unforgettable, so heißt ihr Song. Ich hoffe, ihr könnt euch noch an ihn erinnern. Wir haben ihn ja gerade gehört und das ist, finde ich, typisch schwedisch Pop. Bisschen herzlos, aber mit einer bombastischen Inszenierung und das kann Schweden nun mal und das gab es auch hier wieder, läuft es am Ende irgendwie doch und ich hatte das Gefühl, das ist am Ende auch ein verdienter Sieger. Würdest du das auch so sehen, dieses Gesamtpaket mal wieder, dass es geworden ist?
Das würde ich schon so sehen. Den Song, du hast gerade herzlos gesagt, ich fand ein bisschen kalt irgendwie das Ding. Kann ich gar nicht sagen, wieso, aber es hat nichts so Umarmendes irgendwie für mich, dieser Song. Oder
ich glaube, weil er nichts Persönliches hat.
Also vielleicht. Ich glaube, den hätten viele sehen können. Die sind super professionell. Das muss man ihnen echt lassen. Das hat man auch so gesehen vor und nach dem Auftritt. Aber, also, um das jetzt das Buzzword Authentizität irgendwie nochmal rauszuholen, das spüre ich bei denen jetzt ehrlicherweise nicht. Aber es ist einfach ein super, ja, sicherer Auftritt gewesen, fand ich. Sehr professionell und aus diesem Grund, glaube ich, fast die Höchstwertung am Ende bekommen. Ich glaube, viel mehr.
Genau, vom Publikum fast die Höchstwertung, genau. Mehr als Lorraine vom Publikum bekommen, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Ähnlich interessant, wir sprechen über Finnland, deswegen bist du ja unser Scandi-Boy. Gleich reden wir über das Lied No Rules, aber erstmal hören wir uns das an. Es wird jetzt ein bisschen wilder, es wird ein bisschen mehr 90er. Viel Spaß mit Windows 95 Man.
My name is Windows, Windows 95 Man, and I only live by one rule, and the rule is
95-Man, aber derjenige, den ihr gerade gehört habt, das ist im Großen und Ganzen nicht Windows 95-Man gewesen. Das ist nämlich eigentlich nur ein Künstler, der sich jetzt aber gedacht hat, ich möchte auch mal ein bisschen was singen und dem dann offenbar aufgefallen ist, sagt, ich kann ja gar nicht singen. Naja, deswegen gibt es noch den Sänger und Synchronsprecher Henry Piespanen, der den Großteil dieses Liedes gerade eben gesungen hat und der dann logischerweise auch in Malmö auf der Bühne sein wird. Aber Bühne, Daniel, das UMK, das war der finnische Vorentscheid, den haben sie gewonnen, obwohl sie bei der Jury Letzte wurden.
Krass, ne?
Aber da kann man das, da kann man noch gewinnen, wenn man dann beim Publikum abräumt. Das ist in Finnland offenbar so gewollt. Wie haben sie das inszeniert? Denn das gehört ja bei dem Lied auf jeden Fall auch dazu.
Ich schicke eins vorweg, ich hab's geliebt. Das berühmte, wir erzählen jetzt mal auf der Bühne eine Geschichte, ist da zum Tragen gekommen. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die höchstkulturellste Geschichte ist, die man erzählen kann. Der Sänger ist nicht der Sänger. Der Windows 95-Man höchst selbst ist versehentlich, in Anführungszeichen, ohne Hose aufgetreten.
Ja, das kann passieren. Wer kennt es nicht?
Das war wirklich auch von der Kameraführung so großartig, dass immer irgendwas im Weg war, sodass man nicht sehen konnte, ob er jetzt vielleicht wirklich keine Hose anhatte oder, also, es blieb alles jugendfrei, um es mal so zu sagen. Und es war dann halt immer irgendwie ein Kopf oder irgendwie ein anderes Bühnenelement davor. Und diese Hose wurde dann mit Feuerwerk irgendwann über die, ja, über so gefühlt so Stahlseile, also es war wahrscheinlich kein Stahlseil, aber über so Seile auf die Bühne gefahren, nachdem vorher angeblich spontan eine Aufnahmeleiterin auf die Bühne stürmte und Windows 95-Man darüber informiert. Übrigens, da ist hier, siehst du auf dem Klemmbrett hier, du hast keine Hose an irgendwie, ich hab's mir hier notiert. So, das fand ich einfach eine sehr schöne Idee, muss ich sagen. Da bin ich dann noch einfach. Das hat mir gefallen.
Nein, stimmt, aber das ist wirklich so, da war der Song an mir auch zweitrangig, aber das war eine Inszenierung, wo ich bis vorne bis hinten wirklich zuguckt habe und überlegt und wissen wollte, wie geht das jetzt aus.
Aber ich mochte auch diesen, du hast gerade schon gesagt, 90er, diesen 90er-Touch, das mochte ich ehrlicherweise. Also da bin ich, wie gesagt, ich bin ein einfacher Typ, da mag ich es dann irgendwie. Das war wirklich Eurodance, so wie wir es vor vielen, vielen Jahren zum letzten Mal erfahren haben. Ja, hat mir, ich fand das, ja, kann man mal machen, aber sie werden da jetzt in Malmö nicht so riesig mit abräumen.
90er, Windows 95 ist ja auch der Name dieses Künstlers. Das ist ja ein Betriebssystem, das viele von euch sicherlich noch nutzen zu Hause. Interessanterweise darf er diesen Namen behalten, obwohl beim ESC ja Werbung verboten ist. Was er aber nicht haben darf, ist ein T-Shirt, auf dem das Logo dieses Betriebssystems drauf sein wird. Konnte man lesen, dass die EBU das wiederum nicht zulässt und das will er in möglichst lustiger Weise zensieren. Wir freuen uns da drauf. Finnland ist ein interessantes Land beim ESC. Ich glaube, man ist in ständiger Konkurrenz mit Schweden. Wir haben ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen. Da warst du beim finnischen Sender Yle für ein paar Monate. Hast du da mitgearbeitet? Was hast du da mitbekommen über den Vorentscheid, über das Selbstverständnis von Finnland?
Ich fand bemerkenswert, also ich habe auch tatsächlich mit ein paar Verantwortlichen vom ÖMK Kontakt gehabt und ein bisschen gesprochen, mich ein bisschen unterhalten und war fasziniert davon, mit welchem Stolz die an das ÖMK rangehen. Das ist ja so, dass der ESC auch in Finnland eine lange Zeit nicht so das gute Standing hatte. Man hat sich dann zusammengetan mit dem Jugendradiosender Yle X und hat da eben dann diese Marke ganz neu aufgeblasen, ÖMK, und seitdem auch immer wieder große Erfolge. Und man war auch sehr stolz darauf, kann ich jetzt so erzählen, dass man eben auch sagt, wir haben vieles aus eigener Kraft geschafft, ja. Also wir konnten, ohne uns jetzt großartig externe Produktionsfirmen reinzuholen etc., tatsächlich vieles von diesem Festival, von diesem ÖMK stemmen. Und das habe ich schon gemerkt und das sehe ich auch. Ich folge so ein paar Leuten auf Instagram, denen ich da begegnet bin, und sehe auch dann immer wieder Teamfotos mit anderen Leuten, die sich um die Auftritte kümmern zum Beispiel, und denke so, ja, die halten irgendwie zusammen, die machen zusammen diesen riesigen Wettbewerb, und sie wollen, auch das glaube ich, kann ich so sagen, ist glaube ich jetzt nicht geheim, das auch immer weiter fortführen und vor allen Dingen auch größer noch machen, als es jetzt ja schon war.
Und wir freuen uns über Australien, die auch noch dabei sind. Letztes Jahr hier in ESC Update hat ja Danny Astrin persönlich von der Band Voyager erzählt, dass dieser Vertrag mit der EBU ausläuft. Aber ganz offensichtlich hat man sich geeinigt, Australien macht weiter mit. Und wir vertreten von der Gruppe Electric Fields, die 2019 mal im australischen Vorentscheid dabei waren, auch große Fanfavoriten, am Ende aber nicht gewonnen haben, nicht zum ESC gefahren sind. Ihr Song heißt One Milkale, One Blood, und ja, das ist zum Teil auf Englisch gesungen, zum Teil aber auch in einer Sprache der Aboriginals von Australien. Wir hören den Song gleich, aber erstmal möchte ich dich fragen, ist das ein Song, der zum ESC passt?
Ich freue mich immer, wenn ein Beitrag, ich sag mal, das große Mosaik der ESC-Geschichte irgendwie ein bisschen bereichert, da was Neues reinbringt. Und du hast es gerade schon gesagt, da hören wir diesmal eine Sprache der australischen Ureinwohner, die wir, glaube ich, die wir noch nie beim ESC gehört haben. Nee. Und das finde ich schon mal toll. Insgesamt plätschert das Ding leider so ein bisschen dahin. Es hat dann zwar irgendwie schon eine gewisse Hook, aber ja, da wünsche ich mir schon eigentlich ein bisschen mehr.
Ja.
Schön, dass sie da sind, so, ne? Aber ja, gut. Ja.
Apropos sich mehr wünschen, diese Sprache der Aboriginals, es sind halt zwei Wörter. Also nach allem, was ich mir angeguckt habe, sind es zwei Wörter in einem ansonsten englischsprachigen Text. Das ist eine ähnliche Quote wie damals Jendrik bei I Don't Feel Hate, wie er auf Deutsch gesungen hat. Da würde man jetzt auch nicht sagen, ach, Jendrik hat auf Deutsch gesungen. Deswegen würde ich jetzt, also ist das wirklich diese kulturelle Repräsentation, die wir uns wünschen?
Nein.
Oder ist das klingt so gemein, wenn man das sagt, oder ist es ein Gimmick?
Also Gimmick ist es nicht. Denn das ist jetzt ja nicht so, dass die sonst, weiß ich nicht, irgendwie 0815 Popmusik machen würden, die nur auf Englisch ist und sie eigentlich mit der Kultur der Ureinwohner Australiens nichts zu tun hätten. Das ist ja nun nicht so. Also das ist schon länger ein Thema für die, und sie kommen aus der Kultur, von daher bauen sie das mit ein.
Also einer von denen.
Von daher bauen sie das mit ein, und das finde ich dann auch gut, und das ist total berechtigt und wie gesagt, bereichert das Ganze, wie ich finde. Aber tatsächlich, das, was du gerade so angedeutet hast, wenn schon, denn schon, ne? Mhm. Mach doch mal den ganzen Song in der Sprache, die wir noch nicht kennen, um wirklich auch ein bisschen mehr davon wahrnehmen zu können. Vielleicht gibt es ja noch eine Version, denn eben nicht auf Englisch.
Ja, so ist es wahrscheinlich ein bisschen mainstreamiger. Wir hören uns das an, mal schauen, ob es euch gefällt. Danke dir, lieber Daniel, für den Besuch bei ESC Update. Hier kommt Australien, One Milkale von Electric Fields.
I stand in the eye of the spiral, one of them billions. My soul slips away from its title, one of them billions. And I descend to the center of the earth,
Prince 618. What you gonna do in the room for Mickey? What you gonna do when you see Mel Ali? Mel Ali, cause Kate revives to the planets, to the Fleetwood Macs and the Janets. Mel Ali live while entertaining the gods. But Mel Ali live, Mel Ali live, it's raining love. But Mel Ali live, Mel Ali live. We're on the gravitron as a tank, with the billion billions of our souls and angels. We kiss and matter dismantles. To see we don't own the universe. Feel the body's blood. We belong to her. I may be dreaming, but the atoms are awake. Spill the tea on reality and the open 618. What you gonna do in the room for Mickey? What you gonna do when you see Mel Ali? Mel Ali, escape with us to the planets, to the Fleetwood Macs and the Janets. Mel Ali live while entertaining the gods. While Mel Ali live, Mel Ali live, it's raining love. While Mel Ali live, Mel Ali live, while entertaining the gods. While Mel Ali live, Mel Ali live, it's raining love. While Mel Ali live, Mel Ali live, Mel Ali, Mel Ali, Mel Ali, Mel Ali, Mel Ali live, while Mel Ali live, it's raining love.
Und jetzt bin ich verbunden mit Lukas Respondek, Journalist, Fernsehkritiker und Mitglied der Auswahlkommission für den Grimme-Preis. Ihr merkt, es wird kulturell und das passt ganz hervorragend, um über den Song aus San Marino zu reden. Willkommen, Lukas!
Hallihallo Marcel, danke für die Einladung.
Ja, wenn du hier bist, wenn du diese Einladung annimmst, müssen wir natürlich über Vorentscheidsformate sprechen. Und San Marino hat ja ein sehr besonderes Verfahren. Über Wochen laufen Castingformate, dann kommt plötzlich noch eine Handvoll ganz anderer Acts rein und zum Schluss endet alles im Chaos. Habe ich das gut zusammengefasst?
Vollkommen richtig.
Sehr schön.
Der Sender in San Marino gibt sich ja wirklich allergrößte Mühe, jedes Jahr den Vorentscheid so groß aufzublasen wie nur vorstellbar. Schon im November hat man begonnen, tägliche Auditions auszustrahlen. Im Februar traten dann 129 Halbfinalisten in mehreren Abendshows an. Und das alles mündete dann in einer viel zu langen und chaotischen Finalshow, in der eine fünfköpfige Klemmbrett-Kommission den künftigen Kandidaten kürte.
Klemmbrett-Kommission ist ein wundervolles Wort. Dann sprechen wir über den Song, den sie gekürt haben. Megara ist die Band, eine spanische Rockgruppe, die im Vorjahr schon da im Vorentscheid angetreten ist in Spanien und Vierte wurde. Diese Band hat jetzt in San Marino gewonnen mit einem Titel, dessen Namen ich nicht komplett aussprechen kann. Es sieht aus wie 11.11 Uhr, also wie eine Uhrzeit, wie die typische Karnevalsuhrzeit eigentlich.
Jawohl.
Aber ob ich das jetzt 11.11 Uhr aussprechen soll oder Englisch oder Italienisch oder Spanisch, denn sie singen ja im Prinzip auch auf Spanisch, das entzieht sich eigentlich leider meiner Kenntnis, weil das im Songtext auch überhaupt nicht vorkommt. Aber kann denn zumindest der Song etwas, deiner Meinung nach?
Ich glaube, ich hätte mir eher ein Karnevalslied gewünscht. Aber jetzt haben wir leider nur einen Rocksong, den ich irgendwo zwischen Punk und Glamrock verorten würde. Und einen Flamenco-Dance-Break gibt es auch. Es ist also eine sehr wilde Mischung und sicherlich gelungen inszeniert. Trotzdem fehlte dem Song auf der Bühne in San Marino etwas, das mich hätte begeistern können. Das Musikvideo dagegen ist super und erklärt auch ein Stück weit, worum es überhaupt geht. Nämlich darum, sich von Abfuhren nicht unterkriegen zu lassen. Die Kernaussage ist, wenn du mich nicht liebst, werden andere mich lieben. Und das kann als Mittelfinger ans spanische Benidorm-Fest verstanden werden. Denn eine andere Zeile lautet, wir setzten Benidorm in Brand. Es werden also Vorentscheidsticheleien auf der ESC-Bühne ausgetragen. San Marino macht's möglich.
Das ist eigentlich wieder ein sehr schöner Punkt, aber warum heißt es 11.11 Uhr?
Das weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht.
Schade.
Die Uhrzeit kommt aber auch im Musikvideo vor. Vielleicht erfahren wir es irgendwann.
Okay, stellt eure Wecker jetzt auf 11.11 Uhr. Hier sind Megara für San Marino.
Okay. Kerra.
Island schickt eine alte Bekannte zum ESC. Hera Björk ist eine echte Ikone. Seit ihrem ESC-Auftritt 2010 mit Je ne sais quoi ist sie schon auf so vielen Fanveranstaltungen zu sehen gewesen. Und jetzt kehrt sie wieder zurück mit Scared of Heights. Das wiederum ist musikalisch, ja, vielleicht jetzt nicht so super aussagekräftig wie ihr Eurodance-Song von 2010, aber was sagst du denn dazu?
Hera Björk singt von Höhenangst, aber die wird sie nicht spüren, denn weit oben wird sie damit nicht landen.
Musikalisch Dankeschön, ist haben wir Song, diesen Gag auch abgehakt.
So, er bietet sich ja an. Musikalisch ist der Song nämlich viel zu platt und erinnert mich stellenweise an den britischen Song Embers von James Newman und das ist wirklich kein gutes Omen. Beim Songtext über das Zweifeln an einer Liebesbeziehung hat man sich immerhin ein bisschen was gedacht. Ganz nett finde ich auch da die Wortspiele zum Thema Höhenangst, zum Beispiel im Refrain If falling in love has got me scared of heights. Und dann ist da noch der Ausruf I feel it coming, der mehrfach wiederholt wird. Der wirkt zwischen all diesen Höhenmetaphern fast schon schlüpfrig. Aber das rettet alles diesen austauschbaren Song nicht, weder in der englischsprachigen noch in der isländischen Version.
Hera Björk, übrigens mittlerweile Immobilienmaklerin auf Island. Das finde ich auch sehr interessant. Sie hat auch noch neben der Bühne einen ganz bodenständigen Beruf. Man hat sich ja in Island entscheiden können, wollen wir jetzt aus mehr oder minder politischen Gründen in die Top 5 kommen? Oder wollen wir im Halbfinale rausfliegen? Und man hat sich entschieden, würde ich sagen. Großer Favorit war ja im Vorentscheid der palästinensische Künstler Bashar Murad. Der wurde Zweiter. Und zwar, weil er im Superfinale gegen Hera Björk verloren hat. Das heißt, aus 5 Acts haben wir nochmal 2 gemacht und über die durften nochmal abgestimmt werden. Ich weiß, du bist ein Kritiker dieses Superfinalmodus. Was findest du daran problematisch?
Problematisch finde ich daran einerseits, dass sich dadurch vieles an einer Show-Dramaturgie wiederholt, weil es in manchen Superfinal-Umsetzungen dazu kommt, dass die Lieder einfach nochmal aufgeführt werden, die man vorhin eh schon gesehen hat. Aber letztlich hat diese zweite Abstimmungsrunde noch einen Nachteil, nämlich so eine Stichwahl lädt dazu ein, nicht für, sondern gegen einen Kandidaten zu stimmen, sprich einen Kandidaten zu verhindern. Dann erhält der Vorentscheid zwar einen Kompromisssieger, in diesem Fall Hera, aber dieser Kompromiss hilft dem Song beim Wettbewerb im Mai ja kein bisschen weiter. Zumal die Siegerin des Vorentscheids in Island in diesem Jahr noch nicht mal automatisch für den ESC gesetzt war.
Da stimmt, es hat über eine Woche gedauert, bis dann Hera Björk tatsächlich auch bekräftigt wurde und bestätigt wurde als ESC-Kandidatin. Ich kann das nachvollziehen, ich habe auch schon in Superfinals gegen einen Act gewotet. Vielleicht ist das auch in Island passiert, wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass das hier der ESC-Song ist. Es geht hoch hinaus, zumindest jetzt mal, Scared of Heights von Hera Björk.
Standing on the edge of a promise, I'm not one to take risks. Getting hurt taught me to be cautious. Maybe we should leave this, 'cause what would be the use of crashing into you? We could end up in pieces. Don't need another heart-shaped bruise.
Baby, I'm
falling in love has got me scared of heights.
Und nun kommen wir zum aktuell am meisten gestreamten Song des diesjährigen ESC. Das ist Europapa von Joost Klein aus den Niederlanden. Und Lukas, du kommst aus Nordrhein-Westfalen und ich stelle mir eigentlich so vor, alle, die da leben, sprechen doch auch so, bist du lecker holländisch oder nicht? Du doch auch, denke ich mal. Sag mir, wovon handelt Europapa?
Vom Reisen in Europa.
Ach schön.
Joost schwärmt in seinem Rap davon, dass er verschiedene europäische Städte und Länder bereist, darunter Berlin, Wien und Polen. Im Refrain singt er, willkommen in Europa, bleibe hier, bis ich sterbe. Das kommt im Eurodance-Sound vielleicht etwas albern daher, aber man merkt dem Song auch was Ernstes an. Joost rappt, dass er allein ist, alles verloren hat, Schmerz verspürt. Und in dem Musikvideo wird deutlich, dass der Song vor allem an seinen früh verstorbenen Vater gerichtet ist, der ihm damals von einer grenzenlosen Welt erzählte. Daher Europapa.
Und ich finde, also wenn ich es jetzt mal vergleiche mit den anderen Songs von Joost Klein, wir kennen ihn vielleicht noch von Friesenjung, aber er hat ja auch noch viele andere Titel gemacht. Das ist schon anders, oder? Europapa, das klingt mir schon sehr nach für den ESC geschrieben und vielleicht nicht ganz so hart wie der Rest.
Ja, denke ich auch. Also das ist massentauglich, es ist absolut massentauglich. Es ist nicht ganz so techno- und Gabber-lastig wie vielleicht andere Beiträge von ihm oder andere Songs von ihm.
Oh, was ist Gabber?
Ja, Gabber, das ist quasi diese besonders harte Techno-Variante, mit der Joost groß geworden ist. Und die ist auch vor allem gegen Ende des Songs hörbar, wenn dieser Instrumentalpart kommt, wo eigentlich kaum mehr gesungen wird, sondern eigentlich nur noch dieser harte Beat kommt. Und ich mir jetzt schon vorstelle, wie das auf der Bühne inszeniert werden kann. Es reicht eigentlich ja fast schon, wenn sie zu diesem Gabber-Beat auffällig tanzen und die Beine bewegen. Insofern, ich find's hartstikke-loke, also sehr schön. Und wer weiß, 50 Jahre nach Abba siegt womöglich Gabber.
Oh Gott, ja, wir hören gleich den Song von Joost Klein. Der ist ja vor allem auch beim jungen Publikum total beliebt. Es gibt natürlich auch eine Menge Menschen, die trotz dieser etwas weicheren Variante mit dieser Art von Musik gar nichts anfangen können. Normalerweise bin ich ja auch so einer. Aber reicht es, glaubst du, für eine Top-Platzierung für die Niederlande? 5 Jahre ja auch nach Duncan Lawrence?
Ich denke schon. Also es wird sehr weit vorne landen, weil der Song sehr viel Freude verspürt. Wie gesagt, ich finde sehr, sehr super mitreißend. Ich bin da sofort dabei, auch bei diesem Instrumentalpart. Die niederländische Sprache wird dort ja auch gemischt mit anderen Sprachen, so in einzelnen Sätzen. Auch auf Deutsch wird was gerappt. Das wird sicherlich viel Anklang finden und ich bin sehr gespannt, wie das aufgezogen wird auf der Bühne. Weil dieser Musikstil in dieser Härte dann doch, dieser Techno-Härte, relativ selten beim ESC bislang zu sehen war.
Das stimmt natürlich. Ich sage danke well, lieber Lukas.
Sehr gerne.
Für deine Einschätzungen und ich sage außerdem noch Welcome in Europa. Hier ist Joost Klein.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa.
Bezoek mijn friends in France of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Parijs, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ben elke dag op reis, want de wereld is van mij.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa, pa. Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, 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 pa.
Und mittlerweile ist Thomas Moore wieder zurück und wir sprechen über Großbritannien. Ollie Alexander ist ja ein Sänger, auf den du dich sehr gefreut hast. Sag bitte nochmal ganz kurz, woher kennt man ihn?
Ja, Musiker, Schauspieler ist er, 33 Jahre alt, geboren übrigens in Harrogate. als Schauspieler kennt man ihn aktuell aus der AIDS 80er Jahre Serie It's a Sin, aber alle, die hier hören, kennen ihn als Sänger der Band Years and Years und die hatten halt 2015, glaube ich, einen riesengroßen Hit und der hieß King.
Sein ESC-Song hat auch einen Einworttitel, trägt den Titel Dizzy. Das ist ein Popsong, den werden wir gleich am Ende hören. Ich habe überlegt, ist der für den ESC vielleicht ein bisschen zu normal? Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben doch diese Stimme von Ollie Alexander, die da schon was Besonderes draus macht. Wie stehst du zu diesem Song?
Ja, deine Formulierung zu normal umschreibt ganz gut meine erste Reaktion und vielleicht meine erste kleine Enttäuschung nach dem ersten Hören. Ollie Alexander ist ja ein riesiger ESC-Fan und dann dachte ich, er weiß ein bisschen besser, worum es beim ESC auch geht, nämlich aus dem Teilnehmerfeld von 26 Ländern herauszustechen. Das tut der Song Dizzy nicht so richtig, wie du sagst, zu normal. Auch schafft es der Song nicht, die Stärken von Ollie Alexander zu betonen, die Stimme, die du meinst. Der ganze Song ist für mich sehr auf Durchhörbarkeit getrimmt. Ich habe eben nur die Hoffnung, dass seine professionelle Präsenz auf der Bühne noch was rausholt und auch eine Inszenierung. Wenn er das gut macht, ist eine Top-10-Platzierung meines Erachtens drin.
Okay, danke dir, Thomas. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 30. März hier bei ESC Update. Dann unter anderem mit den Songs aus der Schweiz, Griechenland und Serbien. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch zusammen mit mir auf die nächste Folge und auf die ESC-Zeit. Jetzt kommt Ollie Alexander aus Großbritannien mit Dizzy. Bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschüss.
Break the line, make it a circle redefined. Beautiful gardens, eternal flowers. You know the way, so take me there. Won't you make me dizzy from your kisses? Round and round until the moment.